Unser Stromnetz hat eigentlich nicht immer fix vorgeschriebene Tarifierungen, sondern es ist eigentlich viel mehr dynamisch.
Herzlich willkommen zu Ökologisch, dem Podcast von Ökolution. Wir reden hier über das Klima, über die Klimawende, über unterschiedliche Perspektiven und das immer mit dem Ziel Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht. Mein Name ist Christian Cimitesch und unser heutiges Thema ist das Stromnetz. Dazu bei uns ist Magister Corbinian Kasinger, Gründer des Energiestartups KW Solutions. Danke, dass du heute bei uns bist.
Danke, Jimmy, für die Einladung. Freut mich wirklich sehr, dass ich da heute bei euch sein darf.
Und vielleicht magst du dich unseren Hörerinnen und Hörern einfach gleich mal selbst vorstellen. Wer bist du? Was machst du?
Sehr gern. Also du hast es erwähnt, Corbinian Kasinger. Bin Mitgründer von KW Solutions. Und das, was wir machen mit KW Solutions, ist im Grunde das, wir betreiben Ladeinfrastruktur. Das heißt, wir haben aktuell rund 2000 Ladepunkte under Management. Und wir entwickeln sehr, sehr aktiv Energiemanagement- und Lastmanagementsysteme und haben insofern immer wieder mit dem Thema Stromnetze beziehungsweise auch immer politisch sehr relevant momentan, dem Thema netzdienliches Verhalten zu tun. Wir sind da sehr innovativ, sehr fortschrittlich, uns taugt dieses Thema. Wir sind momentan auch in einem spannenden Forschungsprojekt zum Thema bidirektionalen Laden drin und insofern, glaube ich, ist der Podcast beziehungsweise euer Thema sehr, sehr passend.
Da waren ja schon einige Stichworte, die man sich im Laufe des Gesprächs aufgreifen müssen und dann ganz gut erklären können. Wie kommt man auf die Idee, so eine Firma zu gründen? Also was ist da dein Hintergrund?
Das ist eine gute Frage. Wir waren, also mein Gründungspartner Benjamin und ich, wir kannten unsere Studientagen in Innsbruck, haben uns dann in Wien wieder getroffen und waren in dieser Frage sehr pragmatisch. Wieso? Weil wir haben beide ein wahnsinnig starkes Bedürfnis verspürt, selbstständig aktiv zu sein. Und dann haben wir gesagt, naja, machen wir was auf gut Deutsch. Und was könnten wir machen? Das Thema Nachhaltigkeit war uns sehr, sehr wichtig. Und es war uns irgendwo auch wichtig, pragmatisch an diese Sache heranzugehen. Insofern, als dass wir nicht ein absolutes Venture-Zombie-Monster erschaffen wollten, sondern wir wollten Unternehmen bauen, das auch mit Bootstrapping finanziert werden kann und das nachhaltig wirken und wirtschaften kann. Und daraus ist KW Solutions mit dem Fokus Ladeinfrastruktur entstanden und das hat sich im Grunde in den letzten Jahren sehr, sehr gut bewährt. Die Nachfrage ist da, der Markt ist da, die Menschen interessieren sich für das Thema, beschäftigen sich mit dem Thema und unsererseits ist es einfach wahnsinnig spannend, irgendwo in einem Nachhaltigkeitsthema aktiv sein zu dürfen und das auch mit einem gewissen ökonomischen Anspruch schneiden zu können.
Ja, wir reden heute über das Stromnetz, ein Thema, wie du schon gesagt hast, das stark präsent ist, sicher stärker als früher. Und uns haben zu dem Thema auch einige Fragen unserer Hörerinnen und Hörer erreicht, die ich natürlich sehr gern im Laufe des Gesprächs einbauen werde. Und ich würde sagen, beginnen wir mal ganz grundsätzlich, ganz mit den Basics. Wie funktioniert das Stromnetz eigentlich? Was passiert, was braucht man, damit der Strom vom Kraftwerk ins Handy kommt?
Also eine sehr gute Frage und ein spannendes Thema. Ich schicke dem nur kurz voraus, ich bin grundsätzlich Betriebswirt, aber Kraft meiner Arbeit habe ich sehr viel mit dem Thema zu tun. Insofern glaube ich, kann man es ja gut herunterbrechen.
Vielleicht ist es eh zu kompliziert, wenn es ein Elektrotechniker
oder
erklärt.
Physiker. Also ich glaube, das könnte gut passen. Ja, wie kommt der Strom ins Handy? Also ich glaube, was ein wichtiges Thema ist, ist die Spannung in dieser Hinsicht, oder? Da sprechen wir vom Volt. Und ich würde mal sagen, gehen wir vom Groben ins Kleine. Also wir haben Kraftwerke, bei Kraftwerken wird Strom erzeugt. Im Westen Österreichs zum Beispiel sehr, sehr viel Wasserkraft. Und irgendwo ist ja wichtig, dass dieser Strom dann auch relativ schnell und vor allem auch ohne viel Wirkungsverluste in den Osten kommen kann. Und da kommt dann der Übertragungsnetzbetreiber ins Spiel, die APG, die Austrian Power Grid. die mit Hochspannungsleitungen dafür sorgen, dass Energie schnell transportiert wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wenn wir Hochspannung haben, zum Beispiel 380 kV, wir kennen alle die Debatten über diese Trassenerrichtung, mit denen in Wahrheit niemand wirklich eine Freude hat. Wie kriegen wir dann die 230 Volt raus, sprich Spannung für einen Haushaltsstrom? Und da ist man dann bei Umspannwerken bzw. bei Transformationen oder Trafostationen.
Man kennt ja aus der Schule wahrscheinlich noch ein bisschen die Begriffe Gleichstrom, Wechselstrom. Was macht der Strom jetzt eigentlich? Fließt er oder schwingt er?
Ich glaube, er macht sowohl als auch, oder? Also wir sind ja in unserem Haushaltsstrom, sind wir im AC-Bereich, das heißt Alternating Current. Also die Leute kennen sie eher von der Band, oder? AC-DC. Mhm. Also Alternating Current and DC, Direct Current. Wir haben in dem Kontext immer wieder damit zu tun, weil zum Beispiel auf einer Photovoltaikanlage wird ja Gleichstrom erzeugt und im Haushaltsstrom haben wir den Wechselstrom. In Batterien wiederum werden Gleichstromströme eingespeichert. Insofern braucht man immer wieder Konvertierungen vom Strom und dann ist man in dieser Geschichte von Wechselrichtern beziehungsweise auch von, in unserem Falle, DC-Ladestationen, wo dann der Strom entsprechend transformiert wird.
Es wird ja über Stromnetz so viel gesprochen, wie zumindest in meinen Lebzeiten noch nie. Irgendwie auch verständlicherweise, weil es ändert sich ja einiges, oder? Wir haben früher, wie du es jetzt auch von der Grundstruktur beschrieben hast, ein sehr einfaches System eigentlich gehabt, ein paar große Erzeuger und viele kleine Abnehmer, also schön zentral organisiert. Und heute viele, die selbst Strom produzieren, den auch ins Netz einspeisen. Also es ist dezentraler geworden und einfach ausgedrückt, der Strom muss auch in beide Richtungen fließen. Was braucht man da jetzt alles? All diese Veränderungen im Stromnetz, die so diskutiert werden, was braucht man, warum braucht man das?
Das ist sehr spannend. Also grundsätzlich würde ich gern damit starten, zu sagen, wir sind da in einem stromtechnischen Kontext so sozialisiert, dass wir eine Kilowattstunde Strom zu einem Fixtarif kaufen. Richtig? Das heißt, du weißt nicht, 30 Cent, 35, 40 Cent, wenn es teuer ist. Und jetzt geht es halt immer mehr in diese Richtung, dass wir sagen, okay, unser Stromnetz hat eigentlich nicht immer fix vorgeschriebene Tarifierungen, sondern es ist eigentlich viel mehr dynamisch. Und da kommt jetzt nämlich die Produktionskomponente mehr und mehr dazu. Wieso? Weil in Österreich wird massiv in PV investiert, wird auch Windkraft ausgebaut. Das heißt, die Stromerzeugung an sich wird immer volatiler, jahreszeitbezogen und auch tageszeitbezogen. Also Wind zu PV verhält sich ja in der Produktion komplementär. Wind produziert das meiste im Winter, PV produziert das meiste im Sommer. Und also das ist die Jahreszeit. Und hinsichtlich der Tageszeit ist es so, dass wir natürlich wissen, im Sommer, in der Sommerjahreshälfte wird der meiste Strom um die Mittagszeit produziert. Das heißt, rein physikalisch, wir haben um die Mittagszeit massiv viel Energie im Netz. Und insofern geht es ja immer mehr in die Richtung, dass wir auch dieses Angebot mit der Nachfrage mehr und mehr spiegeln können. Das heißt, wir incentivieren mehr und mehr netzdienliches Verhalten, beziehungsweise, also wer ist wir? Ich glaube, die Gesellschaft, die Politik oder wir als Unternehmen bauen um dieses Thema Business Cases.
Im Stromnetz muss ja immer, finde ich so faszinierend, genau gleich viel eingespeist werden wie entnommen. Wie kann man das organisieren?
Eine kurze Analogie, weil ich habe vorher gesagt, ich bin grundsätzlich Betriebswirt. Ja. Ich stelle mir das immer so vor wie eine Bilanz, oder? Da hat man immer Soll und Haben. Ja. Und eine Bilanz muss immer in sich aufgehen. Und so ist eigentlich das Stromnetz auch aufgebaut. Und wenn genauso viel, wie du gesagt hast, Jimmy, reingeht, wie auch rausfließt, dann haben wir eine Frequenz von 50 Hertz. Und dann sind wir jetzt wieder beim Übertragungsnetzbetreiber. Der Job von der APG ist es, immer diese 50 Hertz aufrechtzuerhalten. Jetzt hat man natürlich eine gewisse Schwankungsbreite da drin. Und um Schwankungsbreiten kompensieren zu können, arbeitet der Übertragungsnetzbetreiber mit der sogenannten Regelenergie. Das heißt, er kann Ressourcen steuerbar machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine niedrige Frequenz haben, dann kann er einen Lastabwurf machen. Also niedrige Frequenz heißt, es ist zu wenig Strom im Netz. Was tut der Übertragungsnetzbetreiber? Er schaltet gewisse Verbräuche weg. Und wenn wir eine hohe Frequenz haben...
Das heißt, er dreht mir den Kühlschrank ab.
Nein, Also er dreht jetzt nicht den Kühlschrank von Haushalten ab, sondern er korrespondiert mit Marktteilnehmern, die an den Regelenergiemarkt angeschlossen sind. Das können beispielsweise Industriebetriebe sein oder, und das wird spannend, weil was heißt denn Regelenergiemarkt? Da steckt Markt drin.
Ja.
Und wenn Markt drin steckt, kann man eigentlich den Rückschluss ziehen, dass da auch Geld fließen kann. Also es hat eine gewisse Wertigkeit. Und wir wollen mit dem Thema bidirektionalen Laden auch unsere Autobatterien, die wir da so in den Garagen umstehen haben, in einem marktwirtschaftlichen Sinne auch utilisieren, damit wir sie irgendwann an den Regelenergiemarkt anschließen können. Und um das auf den Punkt zu bringen, das hieße dann, wenn wir da mitmachen können, können unsere Elektroautofahrer ein Geld damit verdienen, dass sie zum Beispiel mal ein bisschen weniger laden oder ein bisschen mehr laden.
Okay, das heißt, das Elektroauto dient dann als Stromspeicher?
Es könnte als Stromspeicher dienen, ja.
Okay, darüber wird ja auch viel gesprochen in letzter Zeit, wenn es um Netzausbau und Netzstabilisierung geht, dass man irgendwie mehr Speichermöglichkeiten braucht und die muss man bauen. Im Auto gibt es schon, also in den Elektroautos halt, und die sind ja inzwischen doch nicht so wenig.
Absolut richtig, ja.
Und wie funktioniert das dann?
Da sind wir wieder im virtuellen Kraftwerk oder in der virtuellen Kraftwerksdiskussion, und die ist ja wiederum davon abgeleitet, dass wir sehr viel Stromspitzen erzeugen durch den Ausbau von der Erneuerbaren. Und bei den Autos könnte es zum Beispiel so funktionieren, dass Autobatterien über Aggregatoren an den Regelenergiemarkt beziehungsweise auch an den normalen Energiemarkt angeschlossen werden könnten, wenn das technisch möglich ist. Ich vermute, auf das gehen wir später noch ein. Sodass die EV-User, also die Kundinnen und Kunden beziehungsweise die Elektroautofahrer, auch ein bisschen Geld dafür erhalten würden, wenn sie die Autobatterie zur Verfügung stellen würden. Und im Endeffekt liegt der Punkt, um die Frage konkret zu beantworten, liegt der Punkt in der Korrespondenz und in der Interoperabilität. Das heißt, es geht ja da um Preissignale. Der Übertragungsnetzbetreiber sagt, okay, wir brauchen jetzt Strom, beziehungsweise wir haben jetzt zu viel Strom, bitte macht's was mit dieser Information. Und da braucht es halt irgendeinen Aggregator in der Mitte, der diese Bedürfnisse untereinander ausgleicht.
Jetzt müssen wir, glaube ich, kurz, damit wir es im System verstehen, noch reden über Übertragungsnetzbetreiber. Die hast du jetzt mehrmals erwähnt. Übertragungsnetzbetreiber sind die starken Leitungen quasi, also das, was die Austria Power Grid macht. Und dann gibt es die Verteilernetze.
Genau.
Da gibt es viele Betreiber in Österreich, meistens irgendwie aufs Bundesland orientiert, aber ein paar andere auch noch. Und der Verteilernetz bringt dann den Strom von einem Umspannwerk in den Haushalt. Aber das heißt, mit meiner Autobatterie kommuniziert ja nicht der Übertragungsnetzbetreiber. Also mit der Batterie kann er schon, aber die Leitung stellt ja der Verteilernetzbetreiber zur Verfügung, oder?
Rein physikalisch ja, aber den Markt betreibt die APG.
Ach so, für alle Netze,
ja, für alle.
Oder alle Netzebenen.
Also den Regelenergiemarkt betreibt die APG. Also ich weiß jetzt nicht, ob technisch betreiben das richtige Wort ist, aber das ist in meiner Ansicht unter Obhut der APG. Und wenn man da mitmachen will, dann muss man eine prätechnische Qualifikation durchlaufen und das wiederum ist bei der APG aufliegend.
Und das ist was?
Naja, die müssen halt einen Aggregator qualifizieren dafür, dass der, also das ist, im Grunde gibt es da mehrere Komponenten. Da geht es zum Beispiel darum, dass man imstande ist, innerhalb einer gewissen Zeit gewisse Energiekapazitäten mobilisieren zu können. Und das ist im Grunde eine Überprüfung, eine Due Diligence, ob man das wirklich auch kann, technologisch, kapazitativ etc.
Also das Gerät wird überprüft und dann wahrscheinlich zertifiziert?
Das Gerät nicht, weil Gerät hieß ja Autobatterie.
Ja.
Es ist nicht davon auszugehen, dass eine Autobatterie singulär am Regelenergiemarkt teilnehmen kann, sondern
okay,
es braucht immer ein Unternehmen, die das aggregiert, sodass größere Mengen daraus entstehen.
Und das macht's ihr?
Wir machen das nicht. Wir überlegen, das zu machen, aber für uns macht es strategisch nur dann Sinn, wenn das mal technologisch, hardwaretechnisch auch möglich ist. Und das ist aktuell noch nicht möglich. Also es gibt in Österreich aktuell weder ein technisches noch ein formelles Regelwerk für bidirektionales Laden.
Okay, aber es wird schon ziemlich viel darüber gesprochen. Also
richtig, ja.
Der Begriff kommt mir durchaus unter, ja? Aber wir können es noch nicht.
Wir können es noch nicht, nein.
Können es andere Länder?
Es können, also in Frankreich gibt es schon sehr, sehr weit fortgeschrittene Pilotierungen. Das liegt aber an, ich glaube, deren Energiesystem ist ein bisschen einfacher aufgebaut wie unseres. Ich glaube, die haben nur einen Netzbetreiber, wenn ich da richtig bin. In Österreich ist, wie du das angesprochen hast, Jimmy, wir haben sehr viele Netzbetreiber. Das heißt, sehr, sehr viele lokale Kompetenzen, beziehungsweise im Wald eine föderale Struktur. Und das macht natürlich auch die Diskussion und die Kommunikation ein bisschen schwieriger.
Ja, das verstehe. Aber dann erzähl mal, was ihr bei KW Solutions jetzt schon macht, was man jetzt schon nutzen kann.
Es ist so, wir haben ein eigenes Backend entwickelt, das nennt sich Charlie. Das heißt, Charlie ist im Grunde ein Ökosystem, das in Wahrheit das Lastmanagement, das Energiemanagement, die ganze Verrechnung, die Visualisierung von Daten verknüpft. So.
Machen wir. Das ist ein Programm oder eine Maschine?
Das ist im Grunde eine Software, aber die natürlich auch embedded ist, also sehr viel Hardware-Komponenten integriert hat.
Okay.
Und stell dir das so vor, Jimmy, du würdest in einem, also wir bieten das für die Wohnungswirtschaft an, und stell dir vor, du wohnst in einem Mehrparteienhaus, dann entscheidet sich das Mehrparteienhaus, also die Wohnungseigentümergemeinschaft beispielsweise dafür, Charging as a Service mit dem Betreiber KW Solutions zu machen, dann würden wir kommen, dann bauen wir mal die ganze Grundinfrastruktur, das heißt die ganzen Verteilerkästen und so weiter, die Ladestationen, und dann gehen wir ins Management. Das heißt, wir geben unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, uns beispielsweise mitzuteilen, wann sie unter der Woche oder am Wochenende das Auto benötigen. Zum Beispiel, du sagst, okay, ich brauche jetzt am Dienstag um 7 Uhr in der Früh mein Auto. Dann wissen wir, okay, Kunde kommt jetzt um 7 Uhr am Abend nach Hause. Das heißt, wir wissen im Umkehrschluss, wir haben 12 Stunden Zeit, einen Ladevorgang durchzuführen. Und wir kombinieren diese 12 Stunden, das ist bei uns Nutzerverhalten, mit den dynamischen Energietarifen, die ja von Stunde zu Stunde unterschiedlich sind, sowie auch mit der Netzkostenstruktur. Und mit diesen drei Inputfaktoren geben wir das Versprechen ab, dass wir Ladevorgänge zu 100% optimieren. Das heißt, du kriegst bei uns mit diesem Charlie-System die Garantie, dass der Ladevorgang immer zu den günstigsten vorherrschenden Konditionen stattfindet.
Also innerhalb zu der Zeit, die ich euch sage, ist das Auto am Schluss voll geladen.
Genau.
Aber in der Zeit sucht ihr den jeweils aktuell günstigsten Tarif.
Genau. Und okay. Das funktioniert so, um das nachzureichen. Die Strombörse ist so aufgebaut, wir wissen jeden Tag um 1 Uhr am Nachmittag, was bis Ende des nächsten, darauffolgenden Tag der Strom kostet. Mhm. Das heißt, wenn du um 7 Uhr am Abend heimkommst und sagst, du baust am nächsten Tag um 7 Uhr in der Früh das Auto, dann wissen wir in diesen 12 Stunden ganz genau, was die Energie kostet. 6-7 Cent irgendwo in der Sommerjahreshälfte in der Nacht. Und insofern weisen wir dann dir den günstigsten Strom zu.
Das heißt, für meine Autoladestation hätte ich dann gar keinen Vertrag mehr mit meinem normalen Stromanbieter. Also den brauche ich ja trotzdem für den Kühlschrank, für die Waschmaschine, genau. Fürs Handy.
Genau.
Aber für die Autoladestation verrechnet ihr
genau.
An die Kunden.
Genau.
Okay.
Genau.
Was kann man sich da sparen? Also 6 Cent ist ja relativ wenig, oder? Was zahle ich für den Strom? 30 Cent sowas, glaube ich?
Ja, 30, also wirst wahrscheinlich irgendwo 30 Cent brutto dabei sein.
Ja, also ja, privat rechne ich brutto, ja.
Privat rechne ich brutto, wir sind bei Arbeitspreisen meistens netto, aber wir gehen schon davon aus, dass also 50% sind locker einsparbar. Einfach auf Basis dessen, dass man mit Preissignalen arbeitet. Und im Umkehrschluss heißt das ja auch, wir incentivieren netzdienliches Verhalten, oder? Mhm. Weil am Wochenende nutzen das unsere Kunden gerne aus. Am Wochenende haben wir in der Sommerjahreshälfte fast jeden Tag Preise um einen Nullpunkt, so um die Mittagszeit. Teilweise sehr negativ. Irgendwann im Mai haben wir minus 25 Cent pro kWh gehabt. Das heißt, wenn du die Autobatterie voll machen würdest, würdest du mit 10 Kilowattstunden schon 2,50 verdienen, und wenn du sagst, du hast 50 Kilowattstunden Platz, mal 5, bist du irgendwo bei 10, 15 Euro, die du verdienen würdest, wenn du dein Auto lädst.
Das kann tatsächlich für Private auch funktionieren, dass man diese negativen Strompreise
genau.
Nutzt. Das also bezahlt bekommt dafür, dass man Strom
genau.
nimmt.
Genau. Das funktioniert, okay. Wenn man zum Beispiel so ein System wie Charlie nützt.
Aber das bietet mein Netzbetreiber nicht an, oder? Da braucht es neue innovative Unternehmen, wie ihr seid. Oder können das Netzbetreiber auch?
Der Netzbetreiber bietet ja grundsätzlich keinen Energietarif an. Das macht der Energieversorger.
Stimmt.
Ja. Das, also durch die Strommarktliberalisierung sind ja die aufgespalten worden. Es gibt mittlerweile schon Energieversorger, die auch dynamische Energietarife anbieten, aber da muss man vorsichtig sein, weil es ist nicht immer gesagt, dass sie auch negative Tarife weitergeben.
Ja.
Also wenn sie es an der Börse kaufen, kriegen sie die negativen Tarife, aber sie geben es oft auch mal nicht weiter. Das muss man sich genau anschauen. Und ja, es, also das bieten sie an. Und so wie, also um eine politische Tangente einzubringen, so wie ich jetzt auch die Vorstöße hinsichtlich LWG gelesen hätte oder das, was medial vernehmbar ist, sollte auch ein Recht auf ein dynamisches, auf einen dynamischen Energietarif kommen, beziehungsweise sollten die Energieversorger da ein bisschen mehr in die Pflicht genommen werden.
Und ihr verdient hoffentlich Geld damit, oder? Oder habt ihr das zumindest vor?
Ja.
Was wir ja ganz gut finden, also Ecolution setzt sich ja für marktwirtschaftliche Lösungen für die Klimawende ein. Also wir sind ja sehr dafür, dass man damit Geld verdient. Aber wie tut ihr das? Also wo ist euer Benefit?
Ja, das ist also für uns eine sehr wesentliche, also wir wollen kein Zombie-Unternehmen bauen, das nur an irgendwelchen Fördertöpfen hängt oder sowas. Also wir wollen wirtschaftlich lebensfähig sein. Insofern, unsere Wertschöpfungskette funktioniert aktuell im Wohnbau so. Wir machen bei den meisten Projekten den Generalunternehmer. Das heißt, die Planung, die elektrotechnische Installation, wir verkaufen die Basisinfrastruktur, die Ladestationen, das ist einmal eher der physische Hardware-Part. Und dann geht es ins Management, das heißt, es gibt geringfügige, meines Erachtens, Lizenzgebühren. Und vor allem ist es sehr schön, weil unser Produktportfolio auch mehr und mehr angereichert wird, wie zum Beispiel wir handeln Treibhausgasemissionszertifikate für unsere Kunden. Das ist auf Basis der Kraftstoffverordnung möglich worden. Und wir führen Wartungen, Servicierungen durch. Wir haben leichte Aufschläge bei der Energiebelieferung, weil natürlich der Service, der dahinter steckt, doch recht aufwendig ist. Aber für uns ist es immer zentral, wie bringen wir unseren Kundinnen und Kunden den größten Nutzen? Und wenn wir sagen, okay, wir bringen einen Nutzen, dann sollte das auch irgendwo tarifiert werden, weil sonst macht es ja kein Unternehmen.
Also eure Kunden sparen sich was und ihr als Unternehmen verdient Geld damit.
Genau.
So jetzt reden alle davon, dass die Klimawende, die Energiewende so viel kosten wird und so eine unglaubliche Belastung ist. So wie du das sagst, ist die Klimawende auch eine Geschäftschance.
Es ist eine wahnsinnige Geschäftschance, glaube ich, oder sehe ich am Markt. Nur muss man halt ein bisschen überlegen, wie man die Business Cases beziehungsweise wie man die Produkte dahingehend aufbaut. Es fühlt sich teilweise so an, als wären wir da immer auf einer Autobahn mit Vollgas unterwegs, weil es kommt gefühlt zweimal im Jahr irgendeine rechtliche massive Erneuerung, die kann jetzt gut oder schlecht sein. Also wir sind als junge Unternehmen da mit massiv viel Regulatorik konfrontiert. Das ist Wahnsinn, was das Zeit in Anspruch nimmt.
Im quasi elektrischen Bereich jetzt oder im betriebswirtschaftlichen Bereich?
Beides. Also wenn man jetzt Ladestationsbetreiber ist, da kommen dann Vorschriften, wie man Ladestationen zu warten hat. Weil du musst dir vorstellen, vor 4 Jahren hat sich keiner über Wartung Gedanken gemacht. Da hat es einfach mal geheißen, jetzt tun wir mal bauen.
Mhm.
So, das heißt, tun wir mal und dann schauen wir mal so. Irgendwo nach der Logik. Irgendwann gibt es dann die Regelungen und Richtlinien, wie das dann zu warten ist, wie das zu eichen ist. Dann gibt es sowas wie Messen Eichrechtskonformitäten, dann gibt es Verpflichtungen für öffentliche Ladestationen durch die A4, dass ab 50 kW im öffentlichen Raum Payment Terminals verbaut werden müssen, also sowas machen wir auch. Das heißt, du musst dann wieder Schnittstellen zum Backend bauen, beziehungsweise vorher haben wir diese Treibhausgasemissionszertifikate angesprochen, die mit 01.01.2023 handelbar wurden. Also unglaubliche Bürokratie, die da entstanden ist, aber wir sind da sehr dynamisch im Denken, meines Erachtens, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt so, wir müssen uns anpassen und wir müssen halt schauen auf der einen Seite, dass für unsere Kunden einfach handhabbar wird und dass wir das so aufbauen, dass wir Geld damit verdienen können, sodass es uns als Unternehmen weiterhin gibt. Aber um deine Frage abschließend zu beantworten, ich glaube, dass diese Green Economy, Green Business, dass das ein hochgradig spannendes Thema ist, das auch von Menschen besetzt werden sollte, die nicht immer nur ideologisiert sind in dem Thema, sondern die auch sagen, okay, wir wollen da irgendwo einen spannenden Business Case aufbauen.
Das ist natürlich gerade der Zugang von Ecolution, dass wir die Transformation halt auch mit marktwirtschaftlichen Zugängen und marktwirtschaftlichen Methoden erreichen, weil wir halt glauben, dass das letztlich besser funktioniert als in kleinteiligen Vorschriften und in Bürokratie, die sich, wie du jetzt auch sagst, da offenbar nicht ganz vermeiden lässt und auch euch ein bisschen trifft. Kommen wir doch nochmal zurück zum Stromnetz, weil das ja auch in aller Munde ist, dass das Netz jetzt da modernisiert werden muss. Ich habe schon gesagt, es hat sich ja einiges geändert zu früher, viel dezentraler. Du hast auch schon neue Entwicklungen angesprochen. Dann haben wir natürlich immer wieder Dinge, die man mitkriegt, dass es vielleicht Probleme mit dem Netz gibt. Jetzt vor kurzem in Spanien und Portugal der Ausfall, wo noch nicht so ganz klar ist, was es eigentlich war. Aber es hat jedenfalls mit Netzstabilität zu tun, so viel kann man sagen. Aus deiner Sicht, was ist jetzt notwendig, um unser Stromnetz zukunftsfit zu machen?
Ich glaube, also aus meiner Sicht heißt, als Vertreter eines Unternehmens, das sich mit Ladeinfrastruktur sehr aktiv oder sehr intensiv auseinandersetzt, unseres Erachtens wäre es sinnvoll, auch in einem netztechnischen Sinne, netzdienliches Verhalten zu incentivieren. Was heißt das?
Netzdienlich heißt, ich nehme den Strom dann, wenn er da ist, richtig, und nehme weniger, wenn es eh keinen gibt.
Richtig, richtig. Gut. Aktuell ist es ja so, Netzkosten werden ja hochgradig statisch verrechnet. Also um da ein bisschen ins Detail zu gehen, in Wien kostet ein kW im Jahr 8.544 Cent. So, jetzt ist es natürlich komplett artifiziell, oder? Was heißt das? Das heißt das, es wird in Bezug auf einen monatlichen Zeitraum werden singuläre Spitzenwerte gemessen und auf Basis singulärer Spitzenwerte wird dann die Netzkostenrechnung aufgebaut, die man dann meistens irgendwo indirekt durch einen Energieversorger transportiert bekommt.
Da sind ja auf der Stromrechnung irgendwie mehrere Zeilen inzwischen, ziemlich genau. Viel. Einerseits transparent, andererseits muss ich wirklich damit beschäftigen, um es zu verstehen. Aber da sind Netzkosten oder verschiedene Arten von Netzkosten immer drauf. Ja?
Weil der Netzbetreiber, wie zum Beispiel die Wiener Netze, die sagen ja, und das sehr berechtigterweise, hallo, wir bauen das ganze Netz aus, wir schauen, dass das alles funktioniert, wir müssen da ein bisschen was verdienen.
Ist ja logisch.
Insofern verrechnen sie aktuell 85,44 Euro Bezug fürs ganze Jahr pro kW. Das kann man jetzt alliquotieren aufs Monat runterbrechen und beziehungsweise im Grunde auf Tage. Was ist aber meine Botschaft?
Aber das heißt, das ist ein Fixtarif, der hängt nicht am Verbrauch. Also das ist nicht der Aufschlag auf die Kilowattstunde, sondern das ist ein Flatrate.
Das ist ein Flatrate. Also der Netzbetreiber verrechnet nach Fixtarifen und das ist meines Erachtens hochgradig statisch und incentiviert absolut nicht ein netzdienliches Verhalten. Und zum Beispiel in Deutschland gibt es da Vorstöße und Überlegungen dazu, wie kann man Strom Netztarifierungen dynamisieren, wie zum Beispiel, man unterteilt es mal, das ist noch nicht so hochtechnologisch, das ist auch nur irgendwo statisch, aber es ist schon ein bisschen dynamischer, man würde es zwischen Winter- und Sommerjahreshälfte unterteilen und man würde sie dann wiederum innerhalb von gewissen Tageszeiten Zeiträume schaffen, wo der Netzbezug günstiger sein könnte. Am Wochenende um die Mittagszeit, weil da ist immer viel zu viel Strom im Netz. Das geht ja sogar so weit, dass das Netzbetreiber Kraftwerke abschalten müssen, auch erneuerbare Kraftwerke, wo ich mir denke, naja, muss das wirklich sein, dass wir unseren 100% sauberen Strom abschalten, vom Netz nehmen, nur wenn wir es nicht auf der anderen Seite zusammenbringen, dass wir unsere Endkundinnen und Endkunden incentivieren dahingehend, dass sie Strom konsumieren. Ich glaube, das geht besser. Und das wäre unsererseits ein Ansatz, der wahnsinnig helfen würde, weil am Ende des Tages, nur mal unsere ökonomische Brille, wir machen dann Sinn als Unternehmen, wenn wir irgendwo Wertigkeiten für unsere Kunden stiften können. Und wenn wir sagen können, sie können bei uns die Ladevorgänge nicht nur optimieren auf Basis eines günstigen Stroms, sondern auch optimieren auf Basis von günstigen Netzkostenstrukturen, dann wäre das ein doppelter Effekt.
Das ist ja jetzt aber mehr eine regulatorische Frage, oder?
100%
also regulatorisch. Das braucht jetzt nicht irgendwie neue Technik oder so, das braucht nicht neue Leitungen, sondern das muss man einfach nur möglich machen.
Das muss man einfach nur möglich machen, ja. Wobei einfach nur ist halt immer bei vielen Netzbetreibern, Übertragungsnetzbetreiber, Verteilnetzbetreiber, du hast das vorher angesprochen, ist glaube ich nicht so unkompliziert, aber in diese Richtung kann und sollte es gehen.
Das wird uns dann nämlich, auf das wollte ich hinaus, ja nicht unbedingt jetzt viel kosten. Wenn wir so über einen Netzausbau reden, dann reden wir ja immer über horrende Kosten, die eben auch die Netzkosten, die du schon angesprochen hast, die ja jeder Stromabnehmer zahlen muss, Haushalte in Flatrate, Industriebetriebe, da ist es dann schon verbrauchsabhängig. Ja. Aber für alle eine ziemliche Belastung, und wenn man sich das auf der Stromrechnung ausschaut, das ist ja schon ein erklecklicher Teil der Gesamtrechnung.
Absolut.
Können wir damit mit diesen Maßnahmen quasi Dinge, die man jetzt glaubt zu brauchen, noch einsparen? Weil wenn wir von Milliarden Netzausbau reden, oder? Also da stelle ich mir vor, neue Leitungen, neue Umspannwerke, also da muss ja physisch was passieren, wenn es um so viel Geld geht.
Also den Grenznutzen, den dynamische Netzkostenstrukturen in Hinsicht des Netzausbaus erzeugen können, das wage ich nicht zu beurteilen. Ich stelle mir das so vor. Wir haben uns irgendwo als Gesellschaft dahingehend kommentiert, dass Strom der primäre Energieträger der Zukunft sein wird. Und das ist im Grunde erst am Beginnen. Wir haben jetzt eine Durchdringungsrate von Elektroautos von ein bisschen über 4%. Das heißt, ich weiß nicht, 250.000 Elektroautos gibt es in Österreich von 5 Millionen PKWs. Also da haben wir schon noch ein bisschen zu gehen. Auf der einen Seite, wir haben gesagt, wir bauen mehr und mehr Wärmepumpen, die natürlich, Inputfaktor ist Strom, also kein fossiler Brennstoff mehr, sondern Strom. Und insofern würde ich meinen, dass diese zwei Schritte, auf der einen Seite der physische Netzausbau auf einem hochskalierten Niveau und auch auf der anderen Seite ein bisschen mehr dynamische Netztarifierungen, dass das in den nächsten 5 bis 10 Jahren vermutlich parallel laufen muss, weil ja der Strombedarf auch massiv steigen wird.
Ja klar, weil ja alles umgestellt wird,
genau.
Bis hin zu Wasserstoff, der...
Wobei das sind jetzt wieder abgedrehte Tankstellen, oder?
Ja, im Individualverkehr im Moment nichts, also da ist die letzte Tankstelle abgedreht worden, aber die Wiener Linien stellen ihre Busflotte total um auf Wasserstoff. Die haben sich das angeschaut, was im Busbereich jetzt besser funktioniert, und sagen, da kommen sie mit Wasserstoff besser durch als mit Batterieantrieb und haben halt ihre eigene Betriebstankstelle. Ja. Mhm. Also die, ich glaube, die produzieren das irgendwie alles sowieso dann gleich gemeinsam mit der Energie aus der Müllverbrennungsanlage und so. Mhm. Also die mischen da gleich einiges zusammen und sind dann sozusagen mit allem, was sie im Energiebereich in Wien sowieso haben, quasi Selbstversorger, da ist relativ leicht.
Ja. Das ist relativ leicht, ja.
Das habe ich vor kurzem mitgekriegt. Nein, aber sonst, in einer unserer letzten Folgen haben wir ja auch über Wasserstoff gesprochen im Podcast. Und da gibt es halt auch im industriellen Bereich wahnsinnige Entwicklungen. All das braucht Strom, also dass wir mehr Strom brauchen werden, ist, glaube ich,
das ist klar, ja.
Unbestritten. Mhm. Ja. Das heißt, aus deiner Sicht oder für das, was ihr als Firma auch anbietet und wo Kunden profitieren können, wo aber auch das Netz profitieren kann, geht es jetzt stärker um regulatorische Möglichkeiten. Und da, wenn ich jetzt ans Gespräch zurückdenke, waren das zwei Punkte, oder? Die dynamischen Netztarife und das bidirektionale Laden.
Genau.
Hast du Ahnung, wie der aktuelle Stand ist? Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz wird ja auch in der Öffentlichkeit intensiv diskutiert zurzeit.
Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der Stand ist. Also ich habe das Regierungsprogramm sehr aufmerksam durchgelesen. Ja. Ich glaube, unter Punkt Netze war auch das Thema Vehicle to Grid sehr prominent platziert. Wie das dann ausgestaltet sein wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist irgendwo eingebettet. Ich meine, das beginnt ja auch, um das nur kurz durchzugehen, das beginnt teilweise mit recht profanen Dingen, wie zum Beispiel, wenn wir vom bidirektionalen Laden sprechen, geht es ja darum, dass wir Strom aus der Autobatterie ins Netz zurückschicken. Mhm. Das heißt, das muss auch von einem Energieversorger angenommen werden können. Und da ist auch eine Riesendiskussion momentan, ja, was hat man denn für so einen Strom aus einer Autobatterie für einen Herkunftsnachweis? Ist der 100% aus erneuerbaren Energieträgern? Ja, nein, vielleicht. Das ist momentan nicht geregelt. Die Kausalität, die es momentan in unserer Gesetzgebung gibt. Es gibt die Herkunftsnachweiseverordnung in Kombination mit dem aktuellen ELWOG beziehungsweise mit der erneuerbaren Energierichtlinie von der Europäischen Union. Da geht es darum, dass wenn man eine Erzeugungsanlage hat, sprich PV-Anlage zum Beispiel, dann geht man zum Herkunftsnachweiseregister und dann meldet man das ein. So, und wenn man dann die Daten aus einer PV-Anlage an den Energieversorger, also wenn man dann einspeist, dann weiß der Energieversorger, ja passt, da gibt es so einen Herkunftsnachweis, insofern übermittelt der das wieder an die E-Control, Ömag etc. Insofern ist das dann auch zertifizierter Grünstrom, wenn man so will. Da gibt es aktuell meines Wissens keine Regelung, wie man da mit Autobatterien umgeht. Was ist das? Ist das ein Grünstrom? Ist das ein Gauerstrom?
Na, die erzeugen ja nicht.
Die erzeugen nicht, richtig, ja. Aber wie will man dann einspeisen? Also irgendwie muss man ja labeln.
Die haben ja einmal natürlich schon erzeugte Energie, die ein Herkunftsnachweis wo konsumiert. Also wenn es nicht die eigene PV-Anlage ist, dann war es in irgendeinem Parkhaus.
Richtig.
Wo man es nicht unbedingt weiß, was es war, okay. Aber die Energie ist ja eh schon da.
Die Energie ist schon da, aber man speist sie dann wieder ein. Mhm. Insofern muss das ja dann nochmal labeln, weil dann der Herkunftsnachweis, du hast absolut richtig gesagt, der ist ja technisch gesehen verbraucht, dann wenn die Energie abgegeben bzw. konsumiert wird.
Ja, und ich kann ihn quasi mit der Autobatterie nicht mitnehmen und nochmal vorweisen.
Genau. Mhm. Da gibt es Konzepte dazu,
ja.
Aber das ist also meines Erachtens eine riesen Schnittstellenthematik, weil wie kommunizieren da die Komponenten miteinander? Unseres Erachtens wäre es sinnvoll, wenn man sagt, in einem Pilotzeitraum von beispielsweise 5 Jahren weisen wir allem Strom, der aus einer Autobatterie ins Netz eingespeist wird, einen Grünstrom zu oder einen Herkunftsnachweis 100% aus Erneuerbaren zu. Wieso? Im Grunde aus 2 Gründen oder aus 3. Erstens mal, es macht das ganze Thema viel einfacher und wir kriegen es einmal ein bisschen ins Rollen. Mhm. Zweitens, die Hypothese liegt nahe, dass der meiste Strom, der in Autobatterien vorhanden ist, auch aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Wieso? Österreich produziert 90% erneuerbar. Erstens und zweitens, die Förderungen waren immer so aufgebaut, dass Tankstellen gefördert werden, also Elektrotankstellen, dann, wenn auch erneuerbarer Energieliefervertrag beigelegt werden kann. Insofern wird da nicht recht viel Graustrom
sein. Also es müsste sogar deutlich über den 90% sein, die wir im Durchschnitt haben.
Genau, absolut. Mhm. Und als letzten Punkt glaube ich, dass dieses Vehicle-to-Grid-Thema, das wird nur ein paar Jahre brauchen und insofern werden die Mengen, die da reinkommen in den nächsten 5 Jahren beispielsweise überschaubar sein und insofern würde man das vielleicht, also dieses Restrisiko, dass da ein bisschen nicht zertifizierter Graustrom reinkäme, sollte man in einem gewissen Maße akzeptieren können.
Okay. Also beim bidirektionalen Laden gibt es ein paar Themen, die auch noch ein bisschen mit technischen Fragen zu tun haben. Aber die dynamischen Netztarife sollten doch funktionieren, oder? Also technisch, weil die gibt es ja in anderen Bereichen auch schon.
Die sollten technisch funktionieren, ja.
Okay, also das braucht man nur richtig regeln.
Regeln, ja, das ist eine Policy-Frage, ja.
Ja, vielleicht ein Hinweis an der Stelle noch von mir, weil wir jetzt manche Fragen zum Netzausbau schon angesprochen haben, aber nur ganz kurz, dazu gibt es in Kürze mehr. In unserer nächsten Folge sprechen wir nämlich darüber, was beim Netzausbau notwendig ist. Wir haben da von Ecolution eine größere Untersuchung gemacht, gemeinsam mit dem Deutschen Wirtschaftsforschungszentrum Prognos und haben da, glaube ich, einiges zu besprechen, wie wir den Netzausbau im großen Stil in Österreich ganz gut noch voranbringen können. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, einige sind ja heute auch offen geblieben, dann einfach her damit und wir werden das dann mit den Kolleginnen und Kollegen von Prognos besprechen. In 2 Wochen gibt es auf eurem Podcast-Kanal dann das Ergebnis davon. Wenn wir, Corbinian, zum Schluss kommen, würde mich noch interessieren, du hast das in einem Nebensatz auch schon mal angesprochen, wie ist denn dein Blick so insgesamt auf die Klimadebatte? Ich frage meine Gäste ganz gerne, gibt es was, was dich nervt an der Art, wie über das Klima diskutiert wird?
Nicht, was mir jetzt unmittelbar einfallen würde. Ich glaube, dieses Thema ist immer einer gewissen aktuellen Schwankung erlegen. Mal ist es mehr relevant, mal weniger relevant. Leider ist es meistens mehr relevant, dann wenn es irgendwas hat, irgendeine Umweltkatastrophe, wie man über das Klima diskutiert. Was bedauerlich ist, meines Erachtens sind wir in Österreich da schon gut unterwegs. Ich würde das nochmal unterstreichen wollen, knapp 90% der Stromproduktion ist bei uns erneuerbar. Wir sind da auf Platz 2 in Europa, also absolutes Spitzenfeld. Und ich glaube, das müssen wir weiter ausbauen. Ich glaube, die 100% sind möglich und ich glaube, den Auftrag, den wir haben, also ihr mit Ecolution beziehungsweise wir aus unternehmerischer Sicht mit KW Solutions, ist einfach der, dass man sehr viel über diese Dinge spricht, dass man auch Bewusstsein für Strom, für Netze, für incentiviertes Laden schafft und ich denke übergeordnet, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
Und hast du noch Empfehlungen für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie sich für diese Themen noch weiter informieren wollen außer eurer Homepage natürlich, aber vielleicht auch andere Podcasts, wo du schon zu Gast warst oder interessante Websites, Bücher vielleicht, wo kann man mehr Infos kriegen rund um so Fragen zur Dynamik im Netz und in den Tarifen?
Also wir haben mal mit der ÖKNI, das ist die Gesellschaft für nachhaltige Immobilien, über dieses Thema sehr gesprochen. Da geht es auch nur um das, wie macht man Immobilien nachhaltiger, also natürlich jetzt ein bisschen mehr in unsere Richtung gehend. Du hast das angesprochen auf unserer Homepage. Ich weiß, Selbstlob stinkt irgendwo, aber wir versuchen sehr, sehr breit an das Thema heranzugehen und auch viel Informationsbildung zu machen, sodass man sich da informieren kann und nicht immer nur Bescheid wird mit irgendwelchen Produkten und Verkaufsslogans.
Ja, vielen Dank. Das war damit die 56. Ausgabe von Ökologisch. Und wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eure Bewertungen in eurem Podcast-Player oder wo auch immer ihr uns hört, gebt uns viele Sterne und vor allem teilt den Podcast auch gerne mit Leuten, die sich für diese Themen interessieren könnten. Wenn euch noch was interessiert zum Thema Netzausbau, das besprechen wir in der nächsten Folge. Und sagt uns gerne auch, welche Themen euch sonst noch interessieren, welche Klima- und energiepolitischen Themen wir in den nächsten Folgen aufgreifen sollen. Ihr könnt uns dazu per Mail kontaktieren oder auch einfach kommentieren im Podcast-Player oder direkt in unseren Social-Media-Posts. Lieber Corbinian Kasinger, vielen Dank für das spannende und ich glaube sehr informative Gespräch, für deine Einblicke und Einschätzungen. Danke, dass du heute hier Gast im Podcast warst.
Danke, hat mich sehr gefreut, hat richtig viel Spaß gemacht. Danke, Jimmy.
Das freut mich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ständig aktuelle Infos über Ökolution gibt's auch auf unseren Social-Media-Kanälen. Ihr findet uns auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dort folgt, wenn ihr dort liked und vor allem auch kommentiert und mit uns ins Gespräch kommt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, auch tiefergehende Infos, wir informieren darüber auch per E-Mail immer wieder. Dazu könnt ihr euch anmelden auf unserer Homepage. Und damit bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wachstum, Standort, Klima zusammengedacht.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.